Hallo und herzlich willkommen zur 118. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Katharina.
Und ich bin Diandra.
Welcome, Queech. Welcome back. Meine Stühle hier zu Hause quietschen leider extrem.
Wow.
Die sind schon alt. Wir bräuchten eigentlich mal neue. Aber da wir mit unserem Podcast noch nicht so viel Geld verdienen und mein anderes Geld nicht ausreicht, tja, müssen wir jetzt erst noch mit diesen Quietschestühlen.
Ja, wir sind auch heute wieder just in time. Denn es ist Donnerstag, 18.40 Uhr.
Ja,
und
ja, alles on the go, letzte Minute, letzte Sekunde. Mm. Ohne Druck können wir nicht arbeiten.
Nee, irgendwie nicht so richtig. Wir haben auch, ja, im Vorfeld nur kurz, ich hatte ja letztens die Umfrage auf Instagram gemacht, mit, dass wir überlegen, vielleicht so einen Steady-Account zu machen, wo man uns freiwillig halt unterstützen kann. Und man dafür dann aber halt so ein paar Extras im Gegenzug bekommt, aber das werden wir jetzt erstmal nicht machen, weil nicht unserer Meinung nach nicht genug gesagt haben, yo, ich würde so eine Mitgliedschaft abschließen,
ja, dafür dass sich
das für uns halt diese Extraarbeit rechnen würde,
ja,
sag ich mal.
Ist ja auch dann wirklich viel extra Aufwand,
ja,
den man betreiben würde und deswegen.
Ja, aber wir wollen einen Punkt umsetzen, den wir quasi im Rahmen dieser Extras angeboten hätten, aber dann halt für alle einfach so.
Ja.
so eine
For free.
So eine Community-Plattform zum Austauschen oder wo wir zwischendurch mal so kleine Ankündigungen oder Abstimmungen nochmal irgendwie machen können. Da sind wir jetzt halt nur gerade und ihr euch halt einfach irgendwie untereinander austauschen könnt, wenn ihr wollt.
Genau, der Plan ist halt, dass das mehr eine Plattform für euch ist, damit ihr euch auf einem einfacheren, leichteren Wege austauschen könnt, als jetzt auf Instagram, wo man sich dann immer nochmal eine Nachricht schreiben müsste, privat, anstatt direkt in der Gruppe irgendwie zu chatten.
Genau, und da überlegen wir jetzt aber halt, was die geeignetste Plattform dafür wäre, ob jetzt so eine Community in WhatsApp oder Discord-Server da oder ob es da vielleicht noch irgendwas anderes gibt, was wir jetzt gerade gar nicht im Kopf haben, was aber halt auch genug nutzen.
Ja, also ich denke schon, dass es was auf WhatsApp auch rauslaufen wird.
Ich glaube auch, ja. Ja, aber ja, das wollte man nur kurz sagen, dass das jetzt irgendwann demnächst kommt, dass wir das auf jeden Fall machen. Und ja.
Und dann könnt ihr miteinander quatschen.
Yay!
Vielleicht brauchen wir dann gar keine Spezialfolgen mehr, weil ihr euch eure Geistergeschichten schon selbst erzählt. Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen.
Genau. Ja, aber jetzt zu unserer Folge. Wir haben uns heute Orte in Ägypten rausgesucht.
Ein Land, in dem wir noch nie waren mit unserem Podcast.
Nee.
Also auch persönlich nicht.
Nee, persönlich war ich auch noch nicht dort. Aber mit dem Podcast waren wir auch noch nicht dort. Ich habe auch extra nochmal geguckt, aber ich habe nichts gefunden, was darauf hindeutete, dass wir schon mal in Ägypten waren.
Das stimmt. Und also das hatte ich auch direkt so im Kopf. Es gibt tatsächlich Länder, wo sich das so ein bisschen verwischt.
Ja.
In der
mit Österreich.
Mit Österreich.
Upsi.
Upsi, sorry, liebe Österreicher an dieser Stelle. aber ja, also Ägypten, nee, da waren wir noch gar nie.
Nee. Ja, und wir hören heute Katharinas Geschichte zuerst.
Alles klar. Das Tal der Könige in Ägypten am Westufer des Nils ist bekannt für seine Königsgräber und die Schätze, die sie bergen. Unter dem goldenen Sand und den geschichtsträchtigen Hieroglyphen verbergen sich jedoch Geschichten von Geheimnissen und gespenstischen Begegnungen, die dieses archäologische Wunder zu einem Anwärter auf einen der spukhaftesten Orte Ägyptens machen. Auf ägyptisch-arabisch bekannt als Wadi el-Muluk und auf Koptisch als Djemeh, auch Tal der Tore der Könige genannt, ist eine historische Stätte in Ägypten, die von der 18. Dynastie bis zur 20. Dynastie über 500 Jahre lang bestand. Das Tal der Könige befindet sich im Herzen der thebanischen Nekropole. Die Stätte besteht aus zwei Hauptabschnitten, dem Osttal, in dem sich die meisten Königsgräber befinden, und dem Westtal, das auch als Tal der Affen bekannt ist und in dem sich auch viele Gräber und Kammern befinden sollen. Die Königsgräber dienten als Hauptbegräbnisstätte für wichtige königliche Persönlichkeiten des Neuen Reiches und privilegierte Adlige und sind mit aufwendigen Dekorationen versehen, die Szenen aus der ägyptischen Mythologie darstellen. Diese künstlerischen Darstellungen geben Einblicke in die Bestattungspraktiken und den Glauben an das Leben nach dem Tod der damaligen Zeit. Trotz der Anzeichen antiker Plünderungen bietet das Tal der Könige einen Einblick in die Opulenz und Autorität der ägyptischen Pharaonen. Seit dem späten 18. Jahrhundert haben Ägyptologen und Archäologen ihre Aufmerksamkeit auf dieses Gebiet gerichtet und die laufenden Erkundungs- und Erhaltungsmaßnahmen machen die Stätte zu einem Brennpunkt der Forschung. Das Tal wurde zu einer königlichen Begräbnisstätte für Pharaonen wie Tutanchamun, Seti I. und Ramses II. Sowie für Königinnen, Hohepriester und andere Eliten der 18., 19. und 20. Dynastie. Die Entdeckung des Grabes von Tutanchamun im Jahr 1922 katapultierte das Tal der Könige zu Weltruhm und 1979 wurde es zusammen mit der thebanischen Nekropole als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. Heute sorgen kontinuierliche Bemühungen und ein neues Touristenzentrum dafür, dass das Tal der Könige weiterhin Besucher und Gelehrte gleichermaßen in seinen Bann zieht. Das Tal wird zwar für seine historischen Bedeutung gefeiert, ist aber auch nicht frei von Erzählungen über übernatürliche Vorkommnisse. Die Anziehungskraft der altägyptischen Schätze in Verbindung mit der Mystik der königlichen Gräber hat Geschichten über geisterhafte Begegnungen in den verborgenen Kammern hervorgebracht. Es scheint vor allem zwei Geistergeschichten über das Tal der Könige zu geben, die durch die Dünen zu hallen scheinen. Da ist die Geschichte über das Grab von Tutanchamun und die über den Pharao, der auf dem feurigen Wagen fährt. An so gut wie jedem Tag befinden sich Tausende von Besuchern im Tal der Könige. Besucher und Archäologen, die das Tal erforschen, haben von unheimlichen Begegnungen und unerklärlichen Phänomenen berichtet. Die Nachtwächter des Tals sagen, sie hätten seltsame Schreie gehört, die durch die Wüstensenke hallten, sowie wütende Rufe. Auch mysteriöse Schritte und klappernde Räder sind mitten in der Nacht zu hören. Man nimmt an, dass diese unerklärlichen Geräusche von den Geistern der verstorbenen Könige und Königinnen stammen. Einige behaupten, schattenhafte Gestalten durch die Grabkorridore huschen zu sehen, während andere von körperlosem Flüstern sprechen, das in den alten Kammern widerhallt. Es heißt, dass sich die Präsenz einer jenseitigen Energie in den stillen Stunden der Nacht verstärkt, wenn das Tal im Vergleich zum Tag in einer unheimlichen Stille ruht. Am populärsten ist jedoch die Sage vom Pharao, der in einem Wagen herumfährt. Der Legende nach wird der Wagen von feurigen Pferden gezogen und wurde anscheinend von vielen Nachtwächtern gesichtet. Manche behaupten auch, statt Feuerpferde sei es ein feuriger Wagen, der von schwarzen Pferden gezogen wird. Oft wird der Geist auch als kleiner ägyptisch gekleideter Pharao beschrieben, der die Zügel der Pferde kontrolliert. Wer dieser Pharao sein soll, ist allerdings unklar. Könnte es sich um den Geist von Tutanchamun selbst handeln? Schließlich war er ein Kindkönig und ziemlich klein. Bevor wir uns der Geschichte von Tutanchamun zuwenden, müssen wir einen Blick auf die Geschichte des Phänomens Fluch der Pharaonen werfen. Der Fluch der Pharaonen, auch bekannt als der Fluch der Mumie, ist ein legendärer Fluch, von dem angenommen wird, dass er diejenigen heimsucht, die die Mumien der alten Ägypter, insbesondere der Pharaonen, stören. Dieser Fluch soll Unglück, Krankheit oder sogar Tod bringen und sowohl Diebe als auch Archäologen treffen. Während einige argumentieren, dass dem Fluch wissenschaftliche Erklärungen wie Bakterien oder Strahlung zugrunde liegen könnten, gehen die Ursprünge des Fluchs eher auf kulturelle Erzählungen als auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurück. Obwohl die Geschichten über Flüche bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, nahmen sie nach der Entdeckung des Grabes von Tutanchamun durch Howard Carter zu. In der Grabkammer des Pharaos wurde jedoch kein Fluch gefunden, obwohl seltsame Gerüchte darüber entstanden, was mit der anwesenden Besatzung danach geschah. Am 4. November 1922 stieß eine Gruppe unter der Leitung des britischen Ägyptologen Howard Carter auf das Grab von Tutanchamun im Tal. Tut war ein Pharao, von dem man annimmt, dass er seine Herrschaft als Neunjähriger im Jahr 1333 vor Christus begann und 1323 vor Christus vorzeitig starb. Nachdem er mumifiziert und begraben worden war, blieb er 3000 Jahre lang in Frieden. Bis zu diesem einen Novembertag der frühen 20er Jahre. Im geheimnisvollen Tal der Könige, inmitten der Gräber der Pharaonen und ihrer Königinnen, soll es noch immer Geister geben, Besucher behaupten, neben dem Pharao auf seinem Feuerwagen eine gespenstische Gestalt auf einem Pferd gesehen zu haben. Und auch der berüchtigte Fluch des Grabes von Tutanchamun spukt immer noch in den leeren Gräbern. Carter und sein Team verbrachten Ende November mit Ausgrabungen bis hinunter zu Tutanchamuns Grab und seiner Grabkammer. Als Carter die Tür zu diesem Raum erreichte, machte er ein winziges Loch und sah den mit Schätzen gefüllten Raum und die letzte Ruhestätte des ägyptischen Pharaos. Es wird angenommen, dass mit dem Öffnen der Tür auch der Fluch, der auf dem Grab lastete, befreit wurde. Der weit verbreitete Glaube an den Fluch nahm nach dem Tod von Lord Carnarvon und anderen Personen, die mit der Entdeckung des Grabes von Tutanchamun in Verbindung standen, einen Aufschwung. Der fünfte Earl of Carnarvon war ein begeisterter Amateurägyptologe, der das Projekt finanzierte und sich Carter anschloss, als sie die Tür öffneten. Er starb im Alter von 56 Jahren an einer Blutvergiftung und damit begannen die Gerüchte über den Fluch, der einen Großteil der Mannschaft innerhalb eines Jahrzehnts auslöschte. Er war jedoch nicht der Einzige, den die Menschen für verflucht hielten. Da gab es noch Prinz Ali Kamel Fahmy Bey von Ägypten, der 1923 von seiner Frau erschossen wurde. Man hat spekuliert, dass er tatsächlich von der Mumie des Tut verflucht wurde. Das gleiche gilt angeblich für Sir Archibald Douglas Reed, der die Mumie geröntgt haben soll und 1924 unter mysteriösen Umständen starb. Sir Lee Stack war der Generalgouverneur des Sudan und wurde 1924 in Kairo ermordet. Arthur Mace von Carters Ausgrabungsteam, der 1928 an einer Arsenvergiftung gestorben sein soll. Carters Sekretär Richard Bethel starb 1929 durch Ersticken in seinem Bett und sein Vater beging 1930 Selbstmord. Sir Arthur Conan Doyle und spiritistische Interpretationen heizten den Aberglauben weiter an und er sagte einem Reporter, ein böses Elementarwesen könnte Lord Carnarvons tödliche Krankheit verursacht haben. Doch Howard Carter blieb skeptisch und nannte den Fluch Tommy Rot. Carter selbst lebte noch bis 1939, lange nachdem der Fluch ihn angeblich dahingerafft haben sollte. Aus wissenschaftlicher Sicht wurden die dem Fluch zugeschriebenen Todesfälle in Frage gestellt, wobei einige einen Zusammenhang mit giftigen Pilzen vermuteten. Trotz der sensationellen Todesfälle, die mit dem Fluch des Tutanchamun in Verbindung gebracht werden, hat eine Studie gezeigt, dass 6 der 26 Personen, die bei der Öffnung des Grabes anwesend waren, lange und gesund lebten. Antike Flüche, die gelegentlich in Gräbern gefunden werden, sind selten und dienen oft eher dem Schutz der rituellen Reinheit des Grabes als der Warnung vor Eindringlingen. Skeptiker bestreiten die Gültigkeit des Fluchs und weisen darauf hin, dass viele Personen, die mit der Ausgrabung in Verbindung standen, kein schlechtes Schicksal hatten. Trotz der anhaltenden Spukgeschichten ist das Tal der Könige nach wie vor ein Zentrum der archäologischen Erforschung, und zwar mehr als Spekulationen über Flüche und Geister. Forscher und Ägyptologen arbeiten unermüdlich daran, die Geheimnisse zu lüften, die in den mit Gräbern übersäten Felsen verborgen sind und gleichzeitig die historische und spirituelle Integrität der Städte zu bewahren. Das Tal der Könige ist Teil der reichen Geschichte Ägyptens und des Strebens nach Unsterblichkeit, das die Pharaonen verfolgten. Doch unter der goldenen Fassade der Antike verbirgt sich ein Wandteppich, der mit gespenstischen Fäden gewoben ist. Ob durch uralte Flüche, mysteriöse Todesfälle oder die ätherische Energie, die in den Gräbern widerhallt, die gespenstischen Geheimnisse des Tals der Könige bleiben bestehen und laden diejenigen ein, die es wagen, seine Tiefen zu erforschen, um die Geheimnisse zu lüften, die hinter dem Schleier der Zeit liegen.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Sehr spannend. Sehr interessant.
Ja, also ich muss sagen, grundsätzlich bin ich ja nicht so, dass es mich total nach Ägypten zieht.
Nee,
weil
das nicht.
Sand, Wüste, trocken, heiß ist alles nicht so mein Ding.
Und nachdem ich letztens mal gesehen habe, ich hatte keine Ahnung, wie es in so einer Pyramide aussieht.
Ich auch nicht.
Und ich immer noch nicht. Ich habe aber letztens so ein Video gesehen von jemandem, der, also wie es in so einer Pyramide aussieht. Und nee.
Nicht?
Will ich nicht. Also auch warum irgendwie nicht? So super Minigänge nur.
Also ja gut, die Ägypter waren ja nun mal klein. Also,
ja, aber ne? Nee, also reizt mich nicht auch da rein. Also klar, das mal zu sehen, so eine Pyramide wäre schon nice, aber reingehen?
Doch, ich würde, glaube ich, auch reingehen.
Ich zeig dir das Video nachher mal.
Okay, vielleicht will ich dann nicht mehr reingehen. Dann finden wir ein anderes. Nein, aber ich muss sagen, trotzdem diverse Mythen und Orte aus Ägypten, die interessieren mich halt schon. Auch einfach schon aus diesem blöden Kontext heraus, dass ich früher Tomb Raider gespielt habe und ein Level das Tal der Könige war.
Ja, das stimmt.
So in Tomb Raider 4.
Ja.
Und dann fährst du da mit so einem Jeep durch das Tal der Könige durch, ne? Und über die Ruinen irgendwie drüber und so. Also ich weiß nicht, man hat dann schon so ein bisschen einen Bezug dazu, auch wenn man ja persönlich nie da war und das in dem Computerspiel mit Sicherheit nicht ansatzweise akkurat dargestellt worden ist, ja. Da kannst du ein paar Pixel zusammenklatschen und sagen, das sind die Pyramiden und das ist das Tal der Könige und hier hast du vielleicht noch den Mississippi River laufen, so, ne? Aber
in Ägypten.
In Ägypten, genau.
Den Mississippi
River. Nein, ich meine, du kannst halt sämtliche Pixel zusammenpacken.
Ach so, ja.
Und sagen, das wäre jetzt irgendein besonderer Ort aus der Realität.
Ja, gut, ja, ne? Ja, das ist richtig.
Heutzutage wäre es ein bisschen schwieriger, weil es einfach durch die Grafik viel mehr Möglichkeiten gibt. Und dann sollte es schon auch dem tatsächlichen Ort gleichen. Nichtsdestotrotz fand ich das also wirklich sehr interessant und ich würde mir das Tal der Könige auch wirklich gerne mal angucken gehen. Es wird sich wahrscheinlich gar nicht so sehr von einer Pyramide im Inneren unterscheiden, glaube ich, weil diese Grabkammern ja per se, also die Korridore dahin zumindest, sehr eng sind und klein gehalten. Und die Grabkammern wiederum schon ein bisschen geräumiger, weil die Leute mussten ja ihre ganzen Schätze mitnehmen ins Jenseits. Na, also da musste ja Platz sein für die Amphoren und das Essen und die Getränke und das Gold und Silber und Edelsteine, damit die im nächsten Leben auch ja weiterhin reich sind. Aber ich fand einfach die Vorstellung so, ja, faszinierend und natürlich auch irgendwo logisch, dass gerade auch an so einem Ort, was ja letztendlich auch einfach nur ein großer Friedhof mit vielen Gruften ist,
ja,
natürlich auch irgendwie Seelen hängen bleiben. Mhm. Ne? Und je nachdem, wie jemand damals zu Tode gekommen ist, also Tutanchamun zum Beispiel, ist, glaube ich, einfach nur durch ein gebrochenes Bein gestorben.
Ach, krass.
Was nicht fair. Also der war eh sehr ungesund.
Mhm.
Ne? Also der war auch das Produkt von ganz viel Inzest.
Mhm.
Und wiederum, er hat natürlich auch Inzest betrieben. Und deswegen, hatte sehr, ja gut. Also der hatte, glaube ich, 2 Frauen.
Mit 9?
Ja, also vielleicht nicht direkt mit 9, aber so 11. 13, also die haben Kinder gemacht.
Krass.
Ja.
Also
die hatten Kinder. Eine seiner Frauen war, glaube ich, Nofretete. Oder es war seine Mutter. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
Hm.
Aber mit Nofretete hat er auf jeden Fall einen Bezug.
Ja.
Und auf jeden Fall, ja, Kindkönig halt.
Ja.
Absolut. Für die damalige Zeit wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr Kind. Aber für heutige Zeit unvorstellbar.
Mm.
Und er war halt wirklich verkrüppelt eigentlich. Der hatte ganz große Schwierigkeiten zu laufen. Der hatte immer einen Stock, weil der so gehumpelt hat.
Das wusste ich gar nicht.
Und irgendwie, es erhielt sich lange das Gerücht, dass er durch Mord gestorben ist, dass ihm jemand irgendwas auf den Kopf geschlagen hat, was aber widerlegt wurde, weil es keine Kopfverletzungen am Schädel gab. Und dafür aber Verletzungen am Bein, also einen Bruch. Ne, am Oberschenkel. Und man geht davon aus, dass sich das so entzündet hat, dass ihn das eben dahin gerafft hat. Ne? Er ist auch sehr früh gestorben. Also es wird halt geschätzt auf 18 bis 20 Jahre.
Mhm.
Also der Junge, muss man ja wirklich sagen, ist nicht sehr alt geworden.
Das ist echt krass.
Nun war das da Durchschnittsalter damals ja wirklich auch nicht sehr lang. Aber selbst für damals ist 18 bis 20 echt nicht alt. Ja, im Tal der Könige gibt es insgesamt 64 Grabkammern.
Wow.
Ja, die auch alle im Laufe der Historie wirklich geplündert worden sind. Von antiken Plünderern, vielleicht von nicht mehr ganz so antiken Plünderern, bis auf eben Tuts Grab, das wirklich erst 1922 das erste Mal seit 3000 Jahren geöffnet wurde.
Wow, hat bestimmt gestunken. Obwohl, nach 3000 Jahren wahrscheinlich nicht mehr.
Dann glaube ich auch nicht mehr. Und ich meine, die sind ja einbalsamiert, ne?
Nee, ich meinte wegen dem Essen.
Und ach so, sowas das dann, meinst du. Ja, stimmt, du hast recht.
Aber 3000 Jahre, da hat sich das wahrscheinlich so weit zersetzt,
dass
das gar nicht mehr da war.
Ja.
Wahrscheinlich.
Das denke ich mir auch. Es war wahrscheinlich einfach nur muffig da drin.
Ja, das bestimmt.
Na, also ich glaube, da musste man erstmal die Luft reinlassen, bevor man selbst reingehen konnte.
Erstmal lüften.
Da kommen die guten Deutschen und sagen, erstmal muss gelüftet werden. Hier ist ja überhaupt kein Fenster. Wie will man denn hier eine gute Luftzirkulation?
Ja, geht ja gar nicht. Also wirklich. Hat keiner bedacht.
Ja. Und natürlich auch Tutanchamuns Todesmaske. Die kennt, glaube ich, jeder. Mm. Die hat jeder schon mal auf einem Bild gesehen oder in einer Dokumentation, in irgendeinem Film ist sie nachgebildet worden. Das ist eben dieses ikonische goldene, dieser ikonisch goldene Kopf mit dieser Art, ja, blau-goldenen Krone über dem Kopf und diesem langen Kinn, dieser Kinnschmuck quasi. Mhm. Und das ist halt quasi das Pharaonenbild, was ja, man so stimmt, von einer von einem Sarkophag hat. Das prägte eigentlich das Bild dafür. Ne? Mhm. Die besteht auch aus purem Gold. Die bedeckt den Kopf sowie die Schultern des Pharaos.
Ach, krass.
Und ist halt wirklich auch, nicht nur, dass sie aus purem Gold ist, sondern sie ist halt auch wirklich mit Halbedelstein und auch gefärbtem Glas besetzt und dekoriert. Ja. Ja. Sie wiegt, hätte ich gedacht, mehr. Sie wiegt tatsächlich nur 11 Kilo. Hm. Ich hätte wirklich gedacht, mehr bei purem Gold.
Dann, ja, aber ich glaube, Gold ist kein schweres Metall, ne?
Nee, vielleicht auch nicht. Ne? Ich weiß es nicht, so viel Gold ja, habe ich noch nicht besessen.
Nee, gut, ich kenne mich auch nicht so gut mit Metallen aus, aber ich weiß, dass es ein weiches Metall ist.
Ja, das weiß ich auch. Deswegen hat man nämlich früher immer draufgebissen, um zu gucken, ist es denn wirklich eine Goldmünze?
Genau.
Und wenn sich dann nämlich was so Ecken und Kitschen gebildet haben, dann konnte man sagen, ah ja, du willst mich also nicht betrügen.
Hm, ja.
Ne? Mhm. Ja, so war das nämlich. Ich glaube nicht, dass jemand in die Maske gebissen hat, um zu prüfen, ob es echtes Gold ist.
Ich glaube nicht. In die Nase.
Und dann haben wir die Sphinx.
Oh je. Entschuldigung.
Naja, auf jeden Fall, die Maske dient natürlich nicht nur dem Schutz des Kopfes, klar auch, aber es war vor allen Dingen auch ein ritueller Hintergrund, ne? Mhm. Dass das einfach dazugehörte, das ist der Pharao, der muss
pompös,
prägnant, man muss einfach direkt sehen, das war der König in unserer Welt, ne? Man kann die auch heute noch, das Original, begutachten, die steht aus im Ägyptischen Museum in Kairo, mhm. Da kann man sich die dann angucken. Man kann natürlich auch das Tal angucken gehen, logisch. Kostet auch ein bisschen was, aber echt nicht viel, finde ich, dafür, dass man da wahrscheinlich fast komplett 64 Grabkammern gucken kann. Ich bin mir nicht sicher, ob man in alle kann, aber in die meisten. 450 ägyptische Pfund, mhm. Das macht in Euro circa 13 bis 15 Euro.
Ja, das ist...
Das ist wirklich nichts, nee. Vor allem, wenn man damit bedenkt, dass mir heute meine Kollegin noch erzählt hat, dass sie nach Mailand fliegt und dort das Gemälde, das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci angucken fahren will, mhm. Sich vorher ein Ticket kaufen muss für 15 Minuten, dass sie dieses Bild in diesem komischen Kloster angucken kann, mhm. Für 15 Euro.
Boah.
Dafür, dass du dir, also jetzt mal blöd gesagt, ein altes Bild anguckst. Ich meine, ja, das ist Kunst. Und ganz klar, wichtige Kunst ist ja auch ein riesiges Gemälde.
Aber das
Gemälde.
Ist nur für dieses Bild.
Ja, nur
dann.
Für das Bild.
Boah.
Und auch wirklich nur 15 Minuten, weil da wollen ja auch noch andere hin. Ne? Jetzt weißt du, wo die Kirche ihr Geld herkriegt. Ja. Vom letzten Abendmahl.
Ja. Verrückt, ey, echt.
Ja, ich würde auf jeden Fall, wenn ich irgendwann mal nach Ägypten komme, würde ich mir das sehr gerne mal ansehen. Das Tal der Könige, meine ich, nicht Leonardo da Vincis Bild. Und ja, wer weiß, vielleicht würde ich ja auch den Pharao auf seinem Feuerwagen sehen.
Ja,
vielleicht. Mit ganz viel Glück, wenn ich bis abends da bleibe.
Ja.
Und mich die Nacht werde ich dann nicht erschießen mit ihren AK-47.
Besser nicht, nee.
Das war's von mir.
Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank. Und dann würde ich sagen, mache ich mit meiner Geschichte weiter. Im Herzen von Heliopolis, dem gehobenen Stadtteil von Kairo, liegt der Baron-en-Pin-Palast oder einfach der Palast des Barons. ein architektonisches Meisterwerk, das von Mythen und Geheimnissen umwoben ist. Dieser hinduistische Palast, der mehr als 100 Jahre alt ist, erhebt sich an einem der belebtesten Orte Kairos, der Straße El Oruba in Heliopolis. Die Einwohner von Kairo sind daran gewöhnt, an diesem prachtvollen Gebäude vorbeizukommen, und auch Touristen sind auf ihrem Weg zum und vom Flughafen wahrscheinlich schon darüber gestolpert. Das zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtete Gebäude ist für seine Pracht ebenso berühmt wie für die schaurigen Geschichten, die sich um es ranken. Was als Traumhaus eines belgischen Aristokraten begann, hat sich im Laufe der Jahrzehnte in einen Hotspot für Geistergeschichten, urbane Legenden und paranormale Enthusiasten verwandelt. Der Palast wurde von Baron Edouard Empin in Auftrag gegeben, einem belgischen Industriellen und Unternehmer. Empin war nicht immer ein Baron. Der Adelstitel Baron verlieh ihm der belgische König Leopold II. Im Jahr 1907 für Empins Bemühungen um die Industrialisierung von Ägypten. Tatsächlich war der Industriemagnat das Kind einer unterprivilegierten Familie. Empin war ein Weltreisender und Globetrotter. Er bereiste im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit verschiedene Länder wie Mexiko, Brasilien, den Kongo und viele mehr. Dann landete er in Indien, wo er sich in das Land verliebte und viele Jahre lang lebte. 1904 beschloss der Baron, nach Ägypten zu gehen, um eines seiner Bauprojekte zu retten. Bald nach seiner Ankunft in Ägypten verliebte sich der Baron erneut und beschloss, sich dort niederzulassen. Er schrieb sogar in seinem Testament, dass er dort begraben werden wollte. Beeindruckt von der Wüstenlandschaft hatte er die Vision, in den kargen Gebieten nordöstlich von Kairo eine üppige, luxuriöse Stadt zu errichten. So entstand Heliopolis, eine Stadt mit palastartigen Residenzen, grünen Alleen und einer modernen Infrastruktur. 1907 begann er mit dem Bau seines Palasts. Der 1911 fertiggestellte Palast selbst wurde vom französischen Architekten Alexandre Marcel entworfen. Inspiriert von hinduistischen Tempeln, insbesondere dem Angkor Wat-Komplex, weist das Gebäude komplizierte Schnitzereien, mythische Figuren und kunstvolle Motive auf. Der drehbare Turm, ein einzigartiges Merkmal, ermöglichte dem Hausherrn einen 360-Grad-Blick auf seine geliebte Stadt. Empin beauftragte Marcel auch mit dem Bau seiner neuen Stadt Heliopolis. Zu Marcels Kreationen gehören die Basilika, das berühmte französische Viertel und die Inneneinrichtung des Heliopolis Palace Hotels. Einige der dekorativen Formen, die das Äußere des Baronpalastes schmücken und die von hinduistischen und buddhistischen Legenden inspiriert sind, wurden importiert. Sie wurden alle von Marcel entworfen, aber ursprünglich wurden sie für den kambodschanischen Pavillon und das Panorama du Tour du Monde auf der Weltausstellung in Paris im Jahr 1900 verwendet. Die wunderbare Inneneinrichtung, die sich an europäischen Kunststilen orientierte, war der Verdienst von Georges Louis Claude. Der Palast bestand aus dem Kellergeschoss, in dem sich die Bedienstetenunterkünfte, die Küche und der Vorratsraum befanden, dem Erdgeschoss mit den Empfangssälen, dem ersten Stock mit 4 privaten Wohnräumen und einem Badezimmer, sowie dem Dach, auf dem der Baron seine rauschenden Feste feierte. Die Familie Empin hatte den Palast in ihrem Besitz, bis sie ihn in den 1950er Jahren versteigerte. Im Jahr 2005 überließ das Wohnungsbauministerium in Kairo den Eigentümern im Tausch gegen den Palast ein Grundstück in Neu-Kairo. Und 2007 wurde er dem Obersten Rat für Altertümer übergeben. Nach Jahren der Vernachlässigung und des Vandalismus wurde der Palast 2017 einem großen Restaurierungsprojekt unterzogen. Mehrere Millionen Pfund wurden bereitgestellt, um den Palast wiederzubeleben und ihn in ein kulturelles und historisches Wahrzeichen zu verwandeln. Die Restaurierung wurde 2020 abgeschlossen und der Palast wurde als Museum, welches die Geschichte von Heliopolis und das Leben von Baron Empin zeigt, für die Öffentlichkeit wiedereröffnet. Besucher können nun die komplizierten Designs des Palastes erkunden, darunter die Wendeltreppe, die Marmorböden und die exquisiten Schnitzereien. Im Laufe der Jahrzehnte haben Einheimische und Besucher gleichermaßen von seltsamen Vorkommnissen im und um den Palast berichtet. Diese Geschichten reichen von Geistererscheinungen bis hin zu unerklärlichen Geräuschen und festigen den Ruf des Palastes als einer der spukhaftesten Orte in Ägypten. So glaubte man zum Beispiel, dass der ikonische Turm des Gebäudes eine Basis hatte, die sich um 360 Grad drehte, damit der Baron einen Blick auf Heliopolis werfen konnte. Andere behaupteten, dass er sich drehte, um der Sonne zu folgen. Man glaubte auch, dass es vom Palast aus geheime Tunnel gab, die zur Basilika führten, die Empin bauen ließ. Eine der beständigsten Legenden betrifft die Familie des Barons. Angeblich kam die Schwester des Barons, Helena, auf mysteriöse Weise im Palast ums Leben. Manche sagen, sie sei vom Drehturm gefallen. Andere behaupten, sie sei gestoßen worden. Es wird angenommen, dass ihr Geist in dem Gebäude verweilt und ihre Schreie in mondhellen Nächten durch die Räume hallen. Eine andere Legende besagt, dass die Frau des Barons, die ebenfalls unter ungeklärten Umständen ums Leben kam, im Palast spukt. Ihr Tod soll durch den Sturz über die charakteristische Wendeltreppe des Palastes verursacht worden sein. Es heißt, dass ihr Geist in einem wallenden weißen Kleid durch die großen Säle spazieren kann. Zeugen behaupten, sie in den stillen Stunden weinen gehört zu haben, was die beunruhigende Aura des Palastes noch verstärkt. Gruselige Geschichten ranken sich auch um die Tochter des Barons, Miriam, die an körperlichen Behinderungen litt und von ihrem Vater grausam behandelt wurde, indem er sie beispielsweise mehrere Male im Keller einsperrte. Miriam wurde tot im Dienstaufzug gefunden, der die Küche im Untergeschoss mit dem Speisesaal verband. Es gab Gerüchte, dass Miriam eine heimliche Affäre mit einem der Bediensteten hatte und dies nichts anderes als ein Selbstmordversuch war. Auch Miriams Geist soll mehrere Male im Palast gesehen worden sein. Man munkelt auch, dass es im Keller einen verwunschenen Raum gab, das sogenannte Rosa Schlafzimmer, das niemand betreten durfte. Es wird angenommen, dass dieser Raum zu den geheimen Tunneln führte, der den Palast mit der Basilika verband. Es heißt auch, dass sich die Spiegel in diesem Raum nach dem Tod des Barons rot färbten. Geschichten über satanische Rituale und geheime Zusammenkünfte werden seit langem mit dem Baronspalast in Verbindung gebracht. Im 20. Jahrhundert, nachdem der Palast baufällig geworden war, berichteten Stadtforscher, dass sie Symbole und Zeichen gefunden hätten, die auf okkulte Aktivitäten hindeuteten. Diese Erzählungen haben die Faszination der Öffentlichkeit für das Gebäude nur noch verstärkt. Der düstere Ruf des Palastes erreichte in den 1990er Jahren einen Höhepunkt, als sich Gerüchte über paranormale Aktivitäten häuften. Zeugen berichteten von seltsamen Lichtern, die nachts von dem leeren Gebäude ausgingen, von Schatten, die sich über die Fenster bewegten und von unheimlichen Geflüster aus dem Inneren der Mauern. Experten und Skeptiker sind der Meinung, dass viele dieser Phänomene auf den baufälligen Zustand des Gebäudes zurückzuführen sind. Das unheimliche Knarren und Ächzen des Palastes in Verbindung mit seinem verlassenen Aussehen machen sie zu einem idealen Nährboden für Spukgeschichten. Für Gläubige bestätigten die unerklärlichen Vorkommnisse jedoch, dass der Palast ein Hotspot für übernatürliche Aktivitäten ist. Trotz der Renovierungsarbeiten halten sich die Legenden hartnäckig. Fremdenführer berichten von Geistererscheinungen und einige Besucher behaupten, ein unerklärliches Frösteln zu verspüren, wenn sie durch die Säle wandern. Ob es sich nun um eine verweilende Aura der Vergangenheit oder einfach um die Macht der Suggestion handelt, der Palast zieht weiterhin alle in seinen Bann, die ihn betreten. Für diejenigen, die mutig genug sind, den Baronspalast zu besuchen, bietet er einen Einblick in die Geschichte Kairos und eine Begegnung mit dem Übernatürlichen. Führungen am Tag konzentrieren sich auf die architektonische und historische Bedeutung des Palastes, während nächtliche Besuche, die allerdings selten sind, die Gäste in die gespenstische Atmosphäre des Palastes eintauchen lassen.
Wow, danke.
Bitte.
Da ging ja richtig viel ab. Also,
ja, also
der Baron en Pan.
Man könnte ja jetzt fast vermuten, dadurch, dass irgendwie seine Schwester, seine Frau, seine Tochter da gestorben sind, dass er vielleicht was damit zu tun hat.
Wo denkst du bloß hin? Werf ich jetzt mal
so in den Raum hinein.
Und dass sich nach seinem Tod die Spiegel so gefährlich rot gefärbt haben? Meinst du, das könnte ein Indiz auf seine möglicherweise brutale Ader?
Wer weiß.
Sein?
Na, also, wenn er seine Tochter schon so grausam behandelt hat.
Ja, also, das ist ja schlimm.
Ja.
Sorry, aber wer sperrt denn sein eigenes Kind in den Keller und lässt es da verharren? Und
ja.
Also so nach dem Motto, ja, friss oder stirb, am besten stirb, so ungefähr. Dann habe ich keine Mühe mehr.
Ja.
Schlimm.
Ja.
Schlimm.
Ja.
Also sympathisch war der mir jetzt überhaupt nicht.
Nee, also ich
und fand der Name ist auch nicht cool.
Nee.
Die Andra hatte ihre
ich hatte meine Problemchen.
Nein,
also viel habe ich so jetzt auch gar nicht. Also der ist dann wohl irgendwann wieder nach Belgien zurückgegangen. Oder zumindest ist er dort gestorben. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass er in dieser Liebfrauenbasilika von Heliopolis dann begraben wurde, so wie er das in seinem Testament verlangt hat, die er ja im Rahmen eines seiner Bauprojekte errichtet hat.
Mhm,
also das scheint
du meinst
dann
seine Pau-Projekte?
Seine Pau-Projekte, ja. Und ich hatte jetzt mal geguckt, also die Öffnungszeiten von diesem Palast, die sind jetzt in den nächsten Tagen immer so von 9 bis 18 Uhr, deswegen ich weiß jetzt nicht, ob das immer so ist.
Ja.
Aber da konnte man jetzt immer nur so für die nächsten Tage halt gucken. Und es gibt ja auch natürlich Eintrittspreise. Die unterscheiden sich tatsächlich, je nachdem, ob du ein Ausländer bist oder halt Ägypter oder Araber bist.
Okay.
Für Ausländer wären das 220 ägyptische Pfund. was ja. circa 3,80 Euro sind.
Ja.
Und für Studenten die Hälfte. Der Eintritt für Ägypter und Araber wäre bei 60 ägyptischen Pfund, was circa 1,05 Euro entspricht. Bei Studenten wieder die Hälfte. Mhm. Und es gibt noch einen zusätzlichen Eintritt, wenn du auf das Dach möchtest. Da musst du als Ausländer 120 Euro ägyptische Pfund zahlen, also circa 2,10 Euro. Und Ägypter nochmal 30 ägyptische Pfund zusätzlich.
Das ist aber jetzt nicht allzu.
Nein,
also
3,80 Euro ist jetzt. Also ich kann verstehen, dass manche Städte, in Japan wird das ja, glaube ich, auch gerade eingeführt oder überlegt, dass Ausländer für manche Sachen mehr bezahlen müssen. Ich kann das voll nachvollziehen.
Ich auch.
Aber ich sag mal, hier hält sich das ja nur wirklich, gut, aufgrund des Umrechnungskurses nun mal, absolut im Rahmen, trotz des höheren Preises. Was guckst du?
Ich gucke mir gerade Bilder von dem Palast an.
Ach so.
Und
ja, also auch ein Gebäude, was du halt eigentlich überhaupt nicht in Ägypten erwarten würdest.
Ja, und es sieht so ganz faszinierend aus mit dem Turm rechts. Und also,
wie gesagt, der soll sich angeblich ja drehen können, so richtig, aber.
Ja, aber auch hier ist auch ein Bild von so einer, von dieser
Spiral-Treppe.
Ja, von dieser Staircase.
Ja, da soll die Frau ja.
Ja, die sieht ums Leben gekommen sein. Das sieht ja Wahnsinn aus. Mhm. Also, das Bild ist auch gut geschossen, muss man dazu sagen, aber krass. Wow.
Ja, ist auf jeden Fall ein faszinierendes Gebäude.
Architektonisch muss man echt sagen, echt gut.
Ja. Auf jeden Fall.
Und das sag ich als Laie. Jeder Architekt trollt jetzt mit den Augen und denkt sich, ja, ja. Ja, super, danke schön.
Ja, gerne.
Finde ich sehr cool, dass wir jetzt mal auch im heißen Ägypten waren.
Mhm.
Passend zum kommenden Sommer und so.
Ja.
Jetzt kann man sich da noch aufhalten. Temperaturtechnisch meine ich.
Weiß ich nicht.
Doch, ich glaube schon.
Ja?
Ja.
Kann sein.
Ich denke, es sind so 30 Grad da jetzt.
Ich dachte, man kann sich da aufhalten.
Ja, verglichen mit den Sommertemperaturen, wenn es da über 40 Grad sind, schon.
Hm. Na gut.
Noch was Schönes zum Schluss.
So, und ich fange an mit meiner Empfehlung heute. Und ich bin momentan auf einem Doku-Trip. Deswegen gibt es jetzt auch wieder eine Empfehlung für eine Dokumentation auf Netflix. Und zwar der Bombenanschlag von Oklahoma City. Und von dem habe ich noch nie gehört. Also ich habe den zusammen mit Micha geguckt, mit meinem Mann. Und der meinte so, war es echt? Nee? Ich sag nein, also 95 war ich ja auch noch nicht so alt. aber da, es hat mich auch so nachträglich, habe ich noch nie was davon gehört.
Und hat mir jetzt so ad hoc auch nichts, muss ich sagen.
Ja, das war aber ganz schön groß. Es ist nämlich so gewesen, dass es einen Bombenanschlag auf ein Federal Building in Oklahoma City gegeben hat. Da war das FBI drin, da war irgendeine Credit Bank drin, eine Kindertagesstätte. Also da waren schon wichtige Unternehmen und Instanzen drin. Und eines Tages 1995, ich glaube, es war im Februar, ich bin mir aber nicht mehr sicher, mit genauen Tagesdaten bin ich halt überhaupt nicht so gut, da ging das ganze Ding in die Luft. Hm. Also wirklich, das halbe Gebäude war weggesprengt, einfach weg. Und die Doku, die ist wirklich gut gemacht, finde ich. Viele, die von früher, die reden dann noch, Journalisten, Überlebende. Also eine Frau, die wirklich wie durch ein Wunder überlebt hat, also unfassbar, die lag unter dem ganzen Schutt begraben und wurde trotzdem da rausgeholt. Und ja, also es ist einfach gut aufgearbeitet. Es ist ja einfach auch entsetzlich. Also ich musste auch ein paar Tränchen verdrücken, einfach weil so viele Menschen so unnötig wieder gestorben sind bei so einem Anschlag. Und einfach nur, weil es so eine Art Racheakt war zu einem Vorfall, der 2 Jahre vorher passiert ist, Waco in Texas. Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwem was sagt. Mir hat das auch nichts gesagt. Wir gucken aber jetzt die dazu passende Doku auch auf Netflix. Die besteht allerdings aus 3 Teilen, während die Oklahoma City Doku ein Dokumentationsfilm ist. Und da, das hat so viel, also dieser Vorfall Waco hat so viel für so viel Furore gesorgt, dass sich 2 bestimmte Leute gedacht haben, nee, das können wir alles gar nicht auf uns sitzen lassen. Und meinten, sie müssten da Rache üben und deswegen eine Bombe platziert haben. Also die Doku ist wirklich interessant, die geht auch echt unter die Haut. Vor allem frage ich mich echt, Amis halten einfach immer drauf, ne? Die halten immer drauf. Gott behüte, dass irgendwelche Brüste im Fernsehen zu sehen sind. Aber wenn da blutende Leichen oder blutende Verletzte durch die Kamera getragen werden, da wird voll drauf gehalten, weißt du? Das ist schon krass. Also, wer jetzt mit Blut oder so nicht kann, es ist jetzt nicht ständig irgendwie was. Aber der sollte vielleicht zwischendurch mal weggucken. Weil da sind schon ein paar echt explizite Bilder bei, wo man sich denkt, okay. Aber trotzdem super sehenswert, super interessant und es ist einfach auch irgendwie ein schönes Gedenken, also schön, dass den Opfern gedacht wird von damals. Und deswegen der Bombenanschlag von Oklahoma City auf Netflix.
Vielen Dank. Ich möchte ja eine leichte Unterhaltungsserie auf Netflix.
Also Kontrastprogramm.
Kontrastprogramm, genau. Also wenn ihr dann was zur Ablenkung braucht, könnt ihr euch das Handbuch einer Anstandsdame angucken.
Oh, das wurde mir auch schon angezeigt.
Ja, ich habe es aber noch nicht. Also durch habe ich es auch noch nicht, aber ich finde es wirklich, ja, amüsant zu gucken. Es geht um die Anstandsdame Elena. Ich glaube, es spielt in Spanien.
Es ist Spanisch, weil mir wurde der Trailer in der Originalsprache angezeigt und die haben Spanisch gesprochen.
Ja, ich war mir jetzt nicht sicher, ob Spanien oder Italien oder so, aber ich meine Spanien. Und ja, sie halt Anstandsdame, ihr Job ist es, klar, natürlich als Anstandsdame dabei zu sein, aber halt die Töchter des Hauses an ehrbare Männer zu kriegen. Und dann ist ihr Job halt auch beendet, ne, und dann zieht sie weiter. Und dann kommt sie halt zu einer Familie, wo die Frau gerade gestorben ist, die Mutter. Und sie sieht ihn halt auf dem Friedhof, glaube ich, und sieht aber, dass er 3 Töchter hat.
Ne, Katsching.
Katsching, genau. Deswegen versucht sie halt da in Anstellung zu kommen und schafft das auch. Ja, aber alle 3 Mädels haben so ihre besonderen Problemchen, die das alles nicht so ganz einfach machen.
Okay.
Und es gibt klar, also für jede Anstandsdame gibt es natürlich so Regeln, ne, also dieses Handbuch einer Anstandsdame. Und jede Folge läuft halt unter so einem anderen Glaubenssatz, sage ich mal, oder so einer anderen Regel, die aber auch Elena selber nicht immer ganz so befolgt, wie sie es vielleicht sollte. Na, also ja, ich finde es ganz witzig. Ich finde die Elena auch super sympathisch. Handbuch einer Anstandsdame, das möchte ich euch empfehlen.
Cool. Ich wollte es mir auch noch angucken.
Ja, also ich finde das sehr gut, ja.
Schön.
Ja, dann stelle ich auch direkt meine Frage für dich hinterher. Ja. Und zwar hast du also wir beide haben ja sehr große Stapel ungelesener Bücher.
Oh.
Aber gibt es so ein Buch oder eine Buchreihe, die du gefühlt schon ewig ungelesen mit dir rumschleppst, wo du dir vornimmst, boah, das muss ich unbedingt mal lesen, aber du drückst dich immer davor und kriegst es irgendwie nicht hin, das zu lesen und liest stattdessen lieber immer was anderes?
Also, das kann ich so tatsächlich nicht sagen, denn ich ziehe ja meine Bücher immer über das Los, ne? Weil ich mich immer so schwer entscheiden kann, was ich denn als nächstes lese, weil ich immer so viele Bücher gerne lesen möchte. Aber
wäre so eins dabei, wenn du das ziehst, wo du sagst, heute nicht.
Ja, definitiv.
Und das vielleicht öfter bei diesem Buch.
Ja, auf jeden Fall. Da hätte ich, eins, das ist so, das habe ich mir von Mama tatsächlich ausgeliehen. Das ist auch ein ganz altes Buch. Ich weiß auch gerade gar nicht genau, wie es heißt. Aber ich will nicht mal sagen, dass das eine Schmonzette ist, aber es wirkt halt auf den ersten Blick wie eine. Und es ist bestimmt wirklich ein gutes Buch, weil Mama und ich, wir haben ziemlich den gleichen Lesegeschmack. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass ich das Buch, wenn ich es denn lese, dann irgendwann mal, doch wirklich gut finde. Aber jetzt, warte, lass mich gucken. Welches Buch ist denn das? Folge dem Lauf des Flusses. Mhm. Also ich glaube, das ist auch ein echt tolles Buch. Also es geht wohl, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, geht es einfach darum, dass eine Frau irgendwie in den Wäldern...
Dem Fluss folgt.
auch. Nein, dass sie irgendwie in den Wäldern verloren geht. Und ich glaube, sie wird von einem Stamm oder so gefangen genommen und versucht zu fliehen, indem sie dem Lauf des Flusses folgt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay. Ich müsste mir den Klappentext nochmal durchlesen. Es klingt irgendwie interessant und gleichzeitig denkst du, vielleicht ein anderes Mal.
Nicht heute.
Aber ich habe es auch noch nicht gezogen bisher. Deswegen war ich noch nicht vor diese Frage gestellt worden.
Ja.
Und du?
Ja, ich hatte das, also jetzt aktuell gerade nicht mehr, aber ich hatte das sehr, sehr, sehr lange mit Herr der Ringe. Also gut, ich habe es ja schon mal angefangen, da war ich aber 13 oder so.
Ja.
Da hatte ich damals, ich glaube, das erste Buch auf jeden Fall geschafft und irgendwann dann aber aufgehört, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und seitdem habe ich diese Bücher ewig mit rumgeschleppt.
Ja, also ja, wirklich ewig, ne?
Ja. Und zwischenzeitlich habe ich, glaube ich, sogar ein oder zwei Bücher waren dann irgendwie weg. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie verkauft habe. Also weiß nicht, sie waren weg. Jetzt hatte ich die mir nochmal neu bei Rebuy gekauft, dass die halt so in eine Reihe passen. Mhm. Und jetzt letztens habe ich, ich glaube, das erste Buch tatsächlich halt zufällig gezogen und gedacht, ja komm, jetzt versuchst du es nochmal.
Ja.
Und es lässt sich jetzt mit meiner ganzen Weisheit und Lebenserfahrung.
Weitsicht.
Schon auf jeden Fall besser lesen. Aber es ist trotzdem, also eins der wenigen Bücher mit Verfilmung, wo ich sag, also ich persönlich, da muss man, es reicht, wenn man die Filme geguckt hat. Ich finde tatsächlich auch die Filme besser als die Bücher. Wobei der Tolkien natürlich ein krasses Talent dafür für diesen Weltaufbau hat.
Ja.
Ne, das muss man sich ja mal einfach
vorstellen
und mit heute vergleichen, was manche da hinrotzen.
Ja, muss man wirklich
und
so sagen.
Was er sich da ausgedacht hat. Ne, also das ist schon unglaublich beeindruckend und auch er kann das sehr gut beschreiben, alles und sowas, ne? Was vielleicht auch manchmal das Problem ist.
Ja.
Ne? Weil es manchmal sehr, sehr lang. Also nur halt als Beispiel die Szene, wo Merry und Pippin halt in den Wald nach Fangorn kommen, mit Baumbart, ne?
Ja.
Und dann, bis die Ents dann halt sich dazu entschließen, nach Isengard zu ziehen. Keine Ahnung, weiß nicht, wie viele Minuten das jetzt im Film einem nimmt. Jetzt nicht super viel. Ne?
Mhm.
Aber in dem Buch sind es halt, also in der Version, die ich habe, ich glaube, knapp über 30 Seiten, diese Stelle, klein geschrieben. Mhm. Also, ne?
Ja.
Und so kann man sich dann halt vorstellen. Ne? Aber die Bücher sind trotzdem gut, aber jetzt nichts, wo ich sage, das muss man unbedingt gelesen haben für die Filme.
Mhm.
So, ne? Ich bin auch noch nicht durch, ich bin jetzt in der Mitte vom zweiten. Das Buch habe ich jetzt aber bei Mama vergessen und jetzt muss ich zwischendurch was anderes lesen. ja, aber das war so mein Buch, was ich ewig, wo ich mich ewig so ein bisschen rumgewunden
habe. Ja, ich kann das auch verstehen. Ich muss aber auch sagen, wenn man sich jetzt mal so reinfühlt und wenn ich jetzt jemand wäre, der sich so eine riesige Welt ausgedacht hatte,
Dann willst du die doch beschreiben.
Du willst doch, dass die Menschen lesen, sich selbst vorstellen, was du dir vorstellst,
was du
erdacht hast.
Ja.
Ne? Also das kann ich schon zu einem Teil verstehen. Wenn man natürlich wirklich gewisse Szenen ausschlachtet, bis es nicht mehr geht, WoW, sag ich da.
WoW.
um Legolas zu zitieren.
Ja, ja. So, und deine Frage?
Meine Frage ist das Kontrastprogramm zu Ägypten. nämlich was liebst du an Schnee besonders?
Das Geräusch, wenn man reintritt. Also auf so eine unberührte Schneefläche und wenn man dann da so reintritt, dieses Knirschen.
Das ist auch schön.
Und den Geruch.
Das liebe ich auch. Oh ja, das ist auch schön. Ich bin tatsächlich so, dass ich nicht, dass es hier in der Gegend irgendwann mal so weit käme, aber wenn ich denn in einer Gegend bin, wo es viel schneit, liebe ich A, diese großen Flocken, die runterkommen.
Oh ja.
Die irgendwie, auch wenn sie nicht langsam wirklich fallen, aber irgendwie es wirken lassen, als würde alles langsamer sein.
Ja.
Und ich liebe vor allen Dingen diese, wenn ich irgendwo hingucke und es ist wirklich unberührt, so diese unberührte, dicke Schneedecke, so dass alles, dass nichts mehr so harte Kanten hat, alles ist irgendwie weich und zugedeckt und allerhöchstens so ein paar Rehspuren oder Hasenspuren, die sich so durch das Schnee, den Schnee noch ziehen. Einfach diesen Anblick und das Glitzern in der Sonne, das liebe ich auch.
Ja, ich auch.
Ja.
Schön.
Ich liebe Schnee einfach.
Ja.
Wir wohnen falsch hier. Mhm.
Ja, gut.
So, mal kurz eine Erinnerung an einen Winter, den wir nie hier haben, aber
beziehungsweise sehr, sehr lange nicht.
Ja, sehr lange nicht. Schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Schade.
Und damit entlassen wir euch in die zweiwöchige Pause. Bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge,
ja, ja. Genau.
Macht's gut.
Ciao.
Das Tal der Könige befindet sich im Herzen der thebanischen Nekropole und dem Westtal, das auch als Tal der Affen bekannt ist und in dem sich 63 Gräbern. Seit dem späten 18. Jahrhundert wurde es zusammen mit der thebanischen Nekropole als UNESCO-Weltkulturerbe. Es scheint vor allem zwei Geistergeschichten über das Tal der Könige zu geben, die durch das Tal zu hallen scheinen, Es scheint vor allem zwei Geistergeschichten über das Tal der Könige zu geben, die durch Dünen zu hallen scheinen. Während andere von körperlösem gesagt?
Klang ein bisschen so.
Der Fluch der Favavonen. Wer kennt sie nicht? Am 4. November 1922 stieß eine Gruppe unter der Leitung des britischen Sir Arthur Conan Doyle und spiritistische Interpretation. Forscher und Ägyptologen arbeiten unermüdlich daran, die Geheimnisse zu lüften, die in den Gräbern übersäten Felsen verborgen sind.
Lassen wir drin.
Was
merkt
war?
Keiner.
Nee.
Liegt der Baron Empont-Palast, der ein... Nee, nicht... Der Palast wurde von Baron Edouard Empont. 1907 begann er mit dem
Pau.
Und dann stand der Palast da.
Pau.
Inspiriert von hinduistischen... Inspiriert... Nach Jahren der Vernachlässigung und des Vandalismus wurde der Palast 2017.
Vielleicht ist 10 zu langweilig.
Nach Jahren der Vernachlässigung und des Vandalismus wurde der Palast 2017 einem großen Help me. Welches die Geschichte von Heliopolis und das Leben von Baron Empont. Mann, ey.
Baron Empont.
Eine andere Legende besagt, dass die Frau des Barons, die ebenfalls unter
Unerklärten?